Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, den 11. Vers. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen, aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Dieser Vers wird uns heute und am kommenden Sonntag, so Gott will, beschäftigen. Heute geht es in Sonderheit um die Frage, wie wir mit Verleumdungen umgehen können. Unser Thema vor einigen Wochen war das sogenannte Preisgericht, das auf uns wartet und in dem offenbar werden wird, wie unser Herr Jesus den Dienst zum Bau seines Reiches bewertet. Je nach der Qualität unserer Werke werden wir entweder aus Gnaden eine Belohnung empfangen oder aber hinsichtlich der Belohnung Schaden leiden. So heißt es hier in Kapitel 5, Vers 10, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse, beziehungsweise nützlich, wertvoll für den Bau des Reiches Gottes. In diesem Preisgericht geht es nicht um ewige Errettung oder Verdammnis, das haben wir ausdrücklich betont, sondern um die Bewertung dessen, was wir auf dem Fundament des Evangeliums von der Glaubensgerechtigkeit gebaut haben. Der Wert unserer Arbeit hängt davon ab, ob unser Bauen kompatibel ist mit dem Fundament des Evangeliums, ob es damit vereinbar ist, sich damit verträgt. Manches, vielleicht sogar vieles, wird sich als etwas erweisen, was diesem Maßstab nicht entspricht. Überschwängliche Gnade wird uns für alles gewährt, was in der Glaubensabhängigkeit von Jesus geschieht, beziehungsweise geschehen ist. Welcher Dienst mit den entsprechenden Gaben dem Einzelnen in der Gemeinde Jesu anvertraut ist, das ist ganz unterschiedlich. Paulus war von Jesus mit dem Dienst beauftragt worden als Apostel, das Evangelium vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu verkündigen und Gemeinden zu gründen. Und auch die Weiterführung im Glauben, damit die Gläubigen fest gegründet wurden in Christus, gehörte zu seiner Aufgabe ganz entscheidend dazu, wie wir es ja auch an seinen Lehrbriefen erkennen können. Auch die Gemeinde zu Korinth war durch diesen Dienst entstanden. Er nennt sie in Kapitel 3 einen Brief Christi. Ist doch offenbar geworden, so schreibt er, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Diesen Dienst tat er als Diener des neuen Bundes, nicht des Gesetzesbundes. Und sein Dienst bestand darin, Menschen für Christus zu gewinnen. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Und darin mühte er sich ab, Menschen zu überreden, das Heil in Christus zu suchen und sie durch die Verkündigung des Evangeliums zum Glauben zu führen. Was war der Grund, warum Paulus diese Verse über das Preisgericht und den Dienst, den er und seine Mitarbeiter taten, schreibt? Sie müssen auf dem Hintergrund des äußerst schwierigen Verhältnisses zur korinthischen Gemeinde verstanden werden. Der zweite Teil von Vers 11 macht das deutlich, aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Offensichtlich war es einigen in Korinth gar nicht offenbar, Oder besser gesagt, sie wollten es nicht wahrhaben, dass es Paulus nicht darum zu tun war, mit eigensüchtiger Absicht Menschen zu gewinnen. Vielmehr sahen sie hinter seinem Dienst das Bestreben, Menschen für sich selbst zu gewinnen, um dann selbstherrlich über sie zu herrschen. Und darum versichert er ja bereits in Kapitel 1, Vers 24, nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Offensichtlich ging es einigen in Korinth darum, Paulus in ein schlechtes Licht zu stellen und damit auch seinen Dienst und seine Apostelschaft in Frage zu stellen. Und das versuchte man durch Verleumdungen und Unterstellungen. Die Frage ist, wie geht man damit um, wenn einem so etwas widerfährt? Und grundsätzlich ist es so, dass kein Gläubiger seinen Gang in der Nachfolge Jesu machen kann, ohne ein gewisses Maß an Verfolgung zu leiden. Alle, so schreibt Paulus, die gottesfürchtig leben wollen, also so leben wollen, dass Gott dadurch verherrlicht wird, alle, die gottesfürchtig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. 2. Timotheus 3,12. Und dabei kann die Art der Verfolgung ganz unterschiedlich sein. Es kann sich um Spott handeln, um Verachtung, um Ausgrenzung und Benachteiligung. Man spricht heute von Mobbing, um Drohungen oder Gewalt bis hin zum Märtyrertod. Und all diese Verfolgungsweisen gebraucht der Satan dazu, um der Sache Gottes Schaden zuzufügen. Was ihn dazu antreibt, ist der bittere Hass gegen unseren Herrn Jesus Christus. Wenn euch die Welt hasst, auch die religiöse Welt, hinter der der Fürst dieser Welt steht, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Das sind Worte aus den Abschiedsreden unseres Herrn Jesus Christus. Er bereitet sie also auf eine Zeit vor, in der sie Verfolgung zu erleiden hatten. Einer seiner schlimmsten und erfolgreichsten Waffen, die sich gegen die Jünger und Jüngerinnen Jesu richtet, ist die Verleumdung. Jesus bezeichnet den Satan als Mörder und als Vater der Lüge. In seinen Seligpreisungen erwähnt Jesus diese Bosheit der Verleumdung und Unterstellungen ganz konkret mit den Worten: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Verleumdungen, boshafte Unterstellungen gehören zum Leben der Christen in dieser Welt. Und besonders bitter und tragisch ist es, wenn sie innerhalb der Gemeinde Jesu geschehen. Das sollte uns wohl erschüttern, aber nicht überraschen. Bereits in der ersten Gemeinde kamen sie vor. Sonst hätte Petrus die Gläubigen nicht ermahnen müssen mit den Worten: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Diese Waffe des Feindes ist besonders heimtückisch, weil sie die direkte Konfrontation mit ihrem Opfer meidet und auch immer willige Mitarbeiter findet, Es gibt immer auch solche, die nicht nur für Verleumdungen und Unterstellungen ein offenes Ohr, sondern auch ein offenes Herz haben und sich in ihrem Verhalten davon beeinflussen lassen. Auf diese Weise kann die Atmosphäre in einer Gemeinde vergiftet werden. Und genau das war wohl in Korinth inzwischen der Fall. Manche hatten sich von bösen Zungen in ihrem Verhältnis zum Apostel Paulus negativ beeinflussen lassen. Einige waren inzwischen davon überzeugt, Paulus geht es letztlich in seinem Dienst nur um sich selbst. Es geht ihm darum, Menschen für sich zu gewinnen. Es ist klar, dass der Feind Gottes es mit dieser Waffe besonders auf die Leiter der Gemeinden abgesehen hat. Hat er mit seinen Verleumdungskampagnen Erfolg, so kann er damit der Sache des Evangeliums am meisten schaden. Doch auch alle anderen in der Gemeinde Jesu stehen in der Gefahr, von Verleumdungen und bösen Unterstellungen betroffen zu sein. Natürlich war das auch die notvolle Erfahrung der alttestamentlich Gläubigen. Jesu erwähnt in seiner Seligpreisung besonders die Propheten. David, der ja ein Prophet war, klagt in den Psalmen über die bösen Zungen. Wir wollen uns dazu einmal einige Schriftstellen aus den Psalmen anhören. Zunächst einmal Psalm 109. Ich lese die ersten vier Verse. Gott, mein Ruhm, schweige nicht, denn sie haben ihr gottloses Lügenmaul wider mich aufgetan. Sie reden wider mich mit falscher Zunge und reden giftig wider mich allenthalben und streiten wider mich ohne Grund. Dafür, dass ich sie liebe, feinden sie mich an. Ich aber bete. Psalm 57, Vers 5. Ich liege mitten unter Löwen, verzehrende Flammen sind die Menschen, ihre Zähne sind Spieße und Pfeile und ihre Zungen scharfe Schwerter. Und dazu noch aus Psalm 64. Höre Gott meine Stimme in meiner Klage. Behüte mein Leben vor dem schrecklichen Feinde, verbirg mich vor den Anschlägen der Bösen, vor dem Toben der Übeltäter, die ihre Zunge schärfen wie ein Schwert, mit ihren giftigen Worten zielen sie wie mit Pfeilen, dass sie heimlich schießen auf den Frommen. Plötzlich schießen sie auf ihn ohne alle Scheu. David musste es erleben, dass auch seine leiblichen Brüder ihm selbstsüchtige Motive, selbstsüchtige Beweggründe unterstellten. Wir alle kennen die Geschichte von David und Goliath. Und der Vater Davids hatte seinen jüngsten Sohn zu den älteren Brüdern gesandt, er sollte nach ihnen sehen. Sie befanden sich im Heer Israels vor dem Kampf gegen die Philister. Und als David dort eintraf, machte er sich einfach kundig und dann sagte er, was soll dieser unbeschnittene Philister da? Und seine Brüder ärgerten sich schwer darüber und sagten zu ihm folgende Worte. 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 28. Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du hergekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. Bösartige Unterstellung von Seiten seiner leiblichen Brüder. Und von einem Mann aus dem Geschlecht Sauls wird David auf seiner Flucht vor seinem Sohn Absalom mit Steinen beworfen und mit Lehmklumpen und öffentlich als Bluthund und gottloser Mann bezeichnet. Und als David den Königssohn der Ammoniter über den Verlust seines Vaters trösten wollte, unterstellte man ihm böse Absichten. Wir lesen das in 2. Samuel Kapitel 10. Ich lese den 3. Vers. Da sprachen die Obersten der Ammoniter zu ihrem Herrn Hanun, zu dem Königssohn, dessen Vater gestorben war: Meinst du, dass David deinen Vater vor deinen Augen ehren wolle, wenn er Tröster zu dir gesandt hat? Meinst du nicht, dass er dazu seine Boten zu dir gesandt hat, damit er die Stadt erforsche und erkunde und zerstöre? Und Hanun hörte auf sie, auf diese bösartigen Unterstellungen. Also David musste es in mancherlei Weise erfahren, was böse Zungen ausrichten können. Wir befinden uns also in guter Gesellschaft, wenn man auch über uns schlecht redet. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und da gibt es verschiedene Mittel, die wir anwenden können. Als Saul zum König gewählt wurde, gab es einige Leute, die ihn verachteten und sprachen: Was soll der uns helfen? Die Reaktion Sauls daraufhin lautete: Aber er tat, als hörte er es nicht. Er tat, als hörte er es nicht. Man kann, wie Spurgeon einmal sagte, den anderen nicht den Mund verbieten, man kann sich selbst aber die Ohren zuhalten. Gutes Wort, so denke ich. David rechnete mit der Barmherzigkeit Gottes, als er sprach in dieser Situation mit diesem Schimei: Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und mir mit Gutem vergelten sein heutiges Fluchen. Er hätte auch mit den späteren Worten des Apostels Paulus sprechen können: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum göttlich Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das sind wunderbare Worte des Trostes in solchen Situationen, wo man schlecht über uns redet. Ja? Gott kann diesen Fluch in einen Segen verwandeln und er tut das immer wieder. Eine der herrlichsten Verheißungen finden wir in Jesaja Kapitel 54. Da heißt es in Vers 17: Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und nun kommt ein wichtiger Satz, ja? Und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, sagt der Herr. Sie haben nicht ihre eigene Gerechtigkeit, sondern sie kommt von mir, spricht der Herr. Und einer jeglichen Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es nicht gelingen. Wunderbare Verheißung. In solchen Situationen, die manchmal sehr, sehr schwer zu ertragen sind. Was nun speziell den Apostel Paulus betrifft, so fällt uns wohl seine große Liebe und Vergebungsbereitschaft in Christus auf, in der er auch die bösen Unterstellungen von Seiten einiger in Korinth ertragen konnte, so dass er sich weiterhin um sie bemühte. Dazu ein schönes Wort aus dem Hohen Lied. Kapitel 8, die Verse 6 und 7. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. Ein Wort, das passt auf das Leben und die Gesinnung des Apostels Paulus. Eine so große Liebe, dass sie in keinster Weise von dem Verhalten der Korinther oder auch anderer beeinträchtigt werden konnte. In dieser Liebe hat Paulus seinen Dienst getan, in dieser Liebe hat er die falschen Anschuldigungen von Seiten der Korinther ertragen und hat sich weiter um sie gemüht. Schließlich waren die Korinther seine geistlichen Kinder, und Kinder können einem oft viel Sorge, viel Not bereiten, das wissen wir aus eigener Erfahrung, aber man lässt sie einfach nicht im Stich. Wenn sie in Not sind, ist man für sie da. Das ist selbstverständlich, das fällt uns gar nicht schwer. Und so war es auch bei dem Apostel Paulus im Blick auf seine geistlichen Kinder, in Korinth und in anderen Gemeinden. Aber nicht nur Menschen, nicht nur Gläubige, die ihre Bekehrung auf die Verkündigung des Evangeliums durch den Apostel Paulus zurückführen konnten, wie die Gläubigen in Kolossae oder in Laodicea. Diese Gemeinden wurden ja nicht von Paulus gegründet. Auch solche Gläubigen lagen ihm am Herzen. Er liebte sie. Dazu kommt, dass Paulus einen von Gott geschenkten Blick für die Stellung der Gemeinde hatte. Und darauf werden wir in der nächsten Predigt noch ein wenig Bezug nehmen. Zum Abschluss stellen wir uns noch die nicht einfach zu beantwortende Frage: Wann soll man sich zu Verleumdungen und bösen Unterstellungen äußern und wann nicht? Wann sollte man reden? Wann sollte man schweigen? Und diese Frage nach dem Reden oder Schweigen ist in einem anderen Zusammenhang in der Predigt von unserem Bruder Piet am vergangenen Sonntag bereits angeklungen. In den Sprüchen Salomos lesen wir, wie wertvoll ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Dabei kann es sich um ein mutmachendes, aber auch um ein tadelndes oder korrigierendes Wort handelt oder auch um ein tröstendes Wort. Pastor Wilhelm Busch äußerte sich einmal wie folgt zu diesem Thema: Wir kennen alle die unangenehme Situation, wir haben einen betrübten Menschen getroffen, verlegen stammeln wir einige törichte Worte. Eine halbe Stunde danach fällt uns ein, was wir hätten sagen sollen. Und nun ist es zu spät. Das rechte Wort zur rechten Zeit, das praktizierte unser Herr Jesus in seiner Erdenzeit in vollkommener Weisheit. Er wusste unter der Leitung des Heiligen Geistes zu reden und zu schweigen, wann es sein himmlischer Vater wollte. Was Jesus tat, tat er nach dem Willen des himmlischen Vaters. Während des Verhörs vor dem Hohen Rat traten viele falsche Zeugen auf. Zuletzt, so lesen wir, traten zwei herzu und sprachen: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der hohe Priester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Als Jesus vor Pilatus stand und dieser ihn fragte, bist du der König der Juden? Da antwortete unser Herr Jesus ihm Folgendes. Johannes Kapitel 18. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben dir es andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Als Pilatus ihn fragte, woher bist du? Da gab Jesus ihm keine Antwort. Jesus hat während dieses Passionsgeschehens geredet und geschwiegen. Alles zur rechten Zeit. Das rechte Wort zur rechten Zeit. Nach dem Willen seines himmlischen Vaters. Und wie steht es nun mit uns? Paulus hielt es für angebracht, die notvollen Zustände zur Sprache zu bringen. Das hing damit zusammen, dass es ihm nicht um seine eigene Person ging, sondern um seinen Dienst als Apostel. Es ging ihm um das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Das war das Entscheidende für ihn. Darum konnte er nicht schweigen zu all dem, was da an bösen Reden in der Gemeinde zu Korinth im Schwange war. Auch bei uns kann ein Reden oder aber auch ein Schweigen angebracht sein. Entscheidend ist es, dass wir unsere Stellung in Christus, das heißt in unserem Stellvertreter, in Christus, wenn ihr lest, in Christus, überall spricht Paulus das aus, in Christus, durch Christus, dann geht es immer um ihn als unseren Stellvertreter. Also, entscheidend ist es, dass wir unsere Stellung in Christus, das heißt in unserem Stellvertreter, im Glauben einnehmen. In der Glaubensgerechtigkeit als mit Christus Gekreuzigte, das ist Tatsache, geschichtliche Tatsache, vor 2000 Jahren geschehen. Ich bin mit Christus gestorben, gekreuzigt. In der Glaubensgerechtigkeit, als mit Christus Gekreuzigte und Auferstandene zu einem neuen Leben, geht es uns nicht mehr um uns. So hat Stockmeier einmal gesagt, im Blick auf seine Person, der Stockmeier geht mich nichts mehr an. Ja? Er ist mit Christus gestorben. Wer mich etwas angeht, das ist Christus. Also, da geht es nicht mehr um uns, sondern um die Verherrlichung Gottes. Und nur von daher können wir es lernen, unter der Leitung des Heiligen Geistes zu reden oder aber zu schweigen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ja? Aber das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt in der Lage sind, zur rechten Zeit ein rechtes Wort zu sagen. Dass wir auf dem Fundament der Glaubensgerechtigkeit stehen, des Einsseins in Christus. Und wir haben neulich schon betont und wieder einmal betont, ich tue es noch einmal, der Herr Jesus ist in all dem, auch in seinem rechten Reden zur rechten Zeit, nicht in erster Linie unser Vorbild, sondern in erster Linie unser Stellvertreter. Und in ihm dürfen wir es lernen, unter der Leitung des Heiligen Geistes zu reden oder aber zu schweigen. Auf dieser Grundlage bleiben wir bis an unser Lebensende Schüler, wie auf allen anderen Gebieten unseres Lebens in Christus Jesus unserem Herrn. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wer ist hierzu tüchtig, das rechte Wort zur rechten Zeit, reden, wann du es willst, schweigen, wann du es willst, und immer nur im Blick auf deine Verherrlichung. Das haben wir nicht in uns selbst, das wollen wir dir jetzt bekennen. Und wo wir versagt haben, wollen wir Buße tun, wollen uns beugen vor dir und demütigen. Und dankbar diese Stellung, die wir haben in dir, im Glauben ergreifen und damit rechnen, dass dein guter Heiliger Geist, der in uns wohnt, uns lenkt und leitet, auch auf diesem Gebiet unseres Glaubenslebens. Amen.